gerade noch, bis mein Rechner hochgefahren ist in der Zeit, bete ich einfach noch zu Beginn. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt redest, dass du die Herzen berührst. Ich danke dir dafür, für dein Wort heute für uns, was du uns einfach mitteilen möchtest und wo du uns abholen möchtest. Hab Dank dafür. Rede du jetzt, Heiliger Geist. Amen. Können auch schon mal, hast du die? Genau. Also ihr könnt euch schon mal das Bild angucken. Ich habe was auf dem Herzen. Die letzten beiden Predigten entstanden übrigens, als ich beim Zahnarzt auf dem Stuhl saß. Das ist schon erzählt. Der Titel ist niemals aufgeben, ne? Oder nicht nachlassen, nicht müde werden. Manchmal passiert es, dass dein Leben so eine ungewohnte Wendung nimmt oder plötzlich Schwierigkeiten auftauchen. Ich meine jetzt nicht so geplante Schwierigkeiten, jetzt wie ein Zahnarzttermin. Also ich gehe nicht gern zum Zahnarzt, ist für mich immer so ein Glaubenskampf, Herausforderung. Aber Gott ist auch da treu. Ich weiß noch, wie er da das, ich hatte das Losungswort, glaube ich, beim ersten Termin. Ich habe wirklich so Gott mein Vertrauen ausgesprochen in der stillen Zeit, auch wegen anderen Problemen. Und war dieses Losungswort aus Daniel, nicht? Wo er herausgezogen wird ohne Verletzung, denn er hat es seinem Gott vertraut. Das Wort habe ich dann, zitiere ich seitdem immer, wenn ich im Zahnarztstuhl so sitze. Es gibt so Dinge, die wollen dich aus der Bahn werfen. Mein Lieblingsvers aus Johannes 10, 10 hat ja noch ein A-Teil. Ne? Kennt ihr vielleicht auch. Ne? Auf der einen Seite, Jesus, ich aber, ne, bin gekommen, um Leben im Überfluss zu bringen. Worauf bezieht sich das Aber? Das Aber bezieht sich auf den A-Teil, den ich meistens unterschlage. Ne? Der A-Teil ist der Feind, ne? Der Widersacher, der Durcheinanderbringer. Durcheinanderbringer, ne? Wörtlich, Diabolos, das ist der, der alles durcheinander bringt, in deinem Leben durcheinander bringen möchte, möchte dich aus dem Rhythmus bringen, möchte deine Freude nehmen, möchte deinen Glauben nehmen, möchte dein Leben nehmen. Ja, er ist gekommen zu stehlen, zu rauben, zu töten. Ne? Und Jesus sagt dann, ich aber. Das heißt, es gibt so Situationen, da werden wir so, vielleicht so wie im Boxkampf, so in diesem Glaubenskampf so angezählt, ne? Du kriegst so eine Abzack, so einen Haken und plötzlich wankst du so und der Richter fängt an, eins, zwei, ne, bist du kurz davor, zu Boden zu gehen. Oder vielleicht bist du schon zu Boden gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch solche Situationen kennt. Wie auch immer, wie groß deine Herausforderung ist, wie groß deine Schwierigkeiten sind oder wo du dich drin befindest. Gott hat so ein Wort, das wir wirklich zu ihm kommen dürfen, dass er uns wirklich erhelfen können. Das ist gerade das nächste Bild. Gott möchte dich in schwierigen Situationen stark machen oder auch in schwierigen Situationen, sodass du diese schwierigen Situationen siegreich überwinden kannst, daraus siegreich hervorgehen kannst und vor allem gestärkt hervorgehen kannst. Er möchte wirklich, dass seine Kraft in uns mächtig wird. Ich habe so ein paar Verse und möchte die lesen. Es ist so aus dem 2. Korinther 4. Und ich nehme einfach so ein paar Verse raus. Eigentlich müsste man Kapitel 3 auch noch mitlesen. Ich springe so hin und her. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr nachlesen oder könnt ihr einfach zu Hause nachlesen. Also empfehlenswert, beide Kapitel zu lesen. Ich fange jetzt an, 2. Korinther 4, den ersten Vers, wo Paulus so schreibt. Ne? Darum, also es bezieht sich auf Kapitel 3, kommen wir da noch drauf. Weil wir diesen Dienst haben, der uns auch Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde oder geben wir niemals auf. Dieses griechische Wort, lassen wir nicht nach. Und wenn wir lesen weiter, ne? Dann ab Vers 16, darum werden wir nicht müde. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt, wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn die vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis oder Trübsal bewirkt in überreichem Maß eine ewige Fülle von Herrlichkeit in uns. Denn wir, die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist vergänglich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Das sind diese so herausgegriffen. Hier beschreibt so Paulus aus seinem Dienst, weil wir diesen Dienst haben, und gibt uns eigentlich so Gründe an, warum wir niemals aufgeben sollten. Und er beschreibt hier, was sie alles durchgemacht haben, ne, wie sie verzweifelt waren. Wie sie in schwieriger Situation waren. Ne? Wir waren ständig bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bang, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir sind nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Ne? Wir leben zu jeder Zeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib sichtbar wird. Denn wir, die wir leben, werden ständig in den Tod gegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Leib sichtbar wird, ne, und so weiter. Paulus schreibt hier ganz drastisch, ne, wie so die Situation ist. Welche Anfechtung, welche Spannung, welcher Kampf, ne, wo er drin steht. Und er sagt, ne, darum, ne, weil wir diesen Dienst haben. Und wir wollen uns so diese Gründe anschauen. Ich habe hier so 4 Gründe herausgenommen, warum wir niemals aufgeben sollten. Der erste Grund ist darum, ne? Die Fokussierung, der Hauptaugenmerk auf der Berufung. Was hatte er für einen Dienst? Das ist der Dienst des Priestertums. Und wir sind alle Priester. Ihr seid alle berufen als Priester, ne? Könige und Priester. Und er beschreibt so in Kapitel 3, dass sogar dieser alttestamentliche Priesterdienst hatte seine Herrlichkeit, ne? Weil konnten damals dem Mose nicht ins Gesicht schauen. Ne? Da war so diese, er hat in dieser Begegnung, in seinem Priesterdienst, weil wenn wir Priester sind, sind wir ganz nah bei Gott. Ne? Das ist so, wir dienen im Tempel, wir sind in seiner Gegenwart. Und diese Nähe verändert uns. Auch ganz physisch, ne? Der hat gestrahlt, ne? Die mussten dem eine Decke übers Gesicht legen. Und so vergleicht Paulus, dass sogar dieser alte Dienst seine Herrlichkeit hatte, die er verändert hatte, die Auswirkungen hatte. Wie viel mehr der neue Dienst, ne? Also unser Dienst, die wir in diesem neuen Bund stehen, den wir, ne? Nachher seht es noch feiern. Guckt so ein bisschen auf die Uhr, damit wir einfach so im zeitlichen Rahmen bleiben. Und genau, das ist so der erste Punkt. Wir sind Priester, ne? Und ich glaube, hier ist ganz wichtig bei diesem ersten Punkt: Intimität. Hier so in die Berufung hineinkommen, wo dein Platz ist, wo Gott dich haben möchte, sei es am Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer oder in der Gemeinde, da hineinkommen. Und wir sind alle hier berufen zu diesem Priesterdienst. Und der Punkt ist der, wenn irgendwelche Dinge passieren, die uns aus der Bahn werfen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr jemals schon mal versucht habt, einen Baum rauszumachen. Das ist, ja, Ralf lacht. Du sägst ihn ab, ne, und dann denkst du, okay, dann noch die Wurzel. Das ist ein ziemlich schweres Unterfangen. Der hat sich so verwurzelt in alle Bereiche. Manche Wurzeln sind so dick wie Stämme. Man verzweifelt schier, dieses Ding da rauszuholen. Ne? Man braucht ziemlich viel Manpower, das zu machen. Ich wünsche, dass wir im Glauben auch so verwurzelt sind. Und wir schlagen diese Wurzeln in dieser Beziehung zu Gott, in dieser Beziehung zu Jesus, ne? Wo wir vor ihm stehen, wo wir in diese Intimität leben, wo wir in Form von stiller Zeit, von Gebet, Lobpreis, ja, wo wir unsere Losungen lesen, wie auch immer wir das geistliche Leben gestalten. Hier werden so diese Wurzeln gebildet. Hier wird die Nahrung gelegt. Ne? Und das ist wichtig. Ein anderer Punkt hier ist auch, in dieser Intimität oder liegt auch die Identität, ne, deine Identität in Jesus. Wer wir sind in Jesus. Der Feind möchte deine Identität angreifen. Wenn er so kommt, dann bringt er diese Zweifel mit. Ne? Sollte Gott gesagt haben, bist du wirklich, meint er es wirklich gut in dir? Schau mal, dein Nachbar ist schon geheilt worden, du noch nicht. Dein Nachbar, der hat schon diese Segnung erlebt, du aber nicht. Ne? Der Feind kommt so in das Leben rein. Er bringt so diese Zweifel, diese Lügen. Du kannst es ja gar nicht schaffen. Ne? Du bist nicht gut genug. Und so weiter. Ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen ist dieser erste Punkt auch ganz, ganz wichtig. Mir fällt immer bei Identität so diese Szene ein, wo David auf den Goliath losgeht. Ja, er lässt sich da in keine Rolle stecken, das hatten wir letztes Mal. Er war total verachtet. Ja. Selbst seine Brüder haben gesagt, was willst du denn hier? Der Goliath hat ihn verachtet, so ein Jüngling, ne, hatte nicht mal richtig eine Rüstung an. Er kam mit seiner Steinschleuder, mit seinen Steinen, mit seinem Stab. Aber wisst ihr was? Das war Teil seiner Identität. Das war der David zu dieser Zeit. Ja. Du darfst du selbst sein. Und es ist ganz wichtig, dass du auch du selbst bist. Und zwar dieses Selbst, was Gott in dich hineingelegt hat. Versuch nicht anders zu sein, sondern versucht dieses, was Gott in dich hineingelegt hat, nur nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Versucht dieses Leben, was Jesus hineingelegt hat, zu leben. Diese Identität zu leben. Du hast deine Identität in Jesus. Du brauchst dich nicht verstecken. Du brauchst nicht im Schatten von Leuten zu sein. Du bist wer? Ne? Gott kennt dich. Ich weiß nicht, ob er solche Situationen kennt. Ihr seid in einer großen Versammlung. Viele VIPs sind da und du wirst mit Namen aufgerufen von dem höchsten Chef, ne? Und der hat dies und jenes getan. Wow, das ist ein tolles Gefühl. Ne? Stellt euch vor, Gott kennt dich. Gott kennt deinen Namen. Und er steht zu dir. Er steht zu dir. Du bist Königskind. Du brauchst dich nicht verstecken. Ne? Diese Berufung ist diese Intimität und auch Identität, die wir haben in Gott. Lass dich davon nicht abbringen. Ja, lass dich nicht entmutigen. Das ist so ein bisschen ein Kreislauf. Manchmal bewirkt auch Entmutigen, dass ich mich zurückziehe. Mach dir klar, wer du bist. Und mit dieser Berufung kommt auch unsere Befähigung, unsere Kraft. Paulus schreibt hier in Vers 7, wir haben diesen Schatz allerdings in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott kommt und nicht aus uns. Das ist auch schön, weil du musst es nicht aus dir selbst heraus tun, sondern Gott befähigt dich. Ne? Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, damit er uns befähigt. Er ist der Herbeigerufene, ne? Der Parakletos. Der Tröster, der Helfer, der immer da ist. Und ich möchte euch auch hier Mut machen, dass wir ganz bewusst den Heiligen Geist mit hineinnehmen in unser Alltagsleben. Und weil er gibt dir Kraft. Ne? Ich habe die Tage wieder so eine Situation erlebt, da trifft dich was und du bist wie abgeschossen. Ne? Du verlierst den Boden unter den Füßen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Da passiert was und dein Verstand versucht zu erklären erklärt, aber du fällst schon durch, ne? Und dein Verstand versucht immer noch zu erklären, dreht sich in Schleifen und du fällst. Weil dein Verstand dir nicht weiterhelfen kann. Was kann mir hier weiterhelfen? Die einzige Gabe, die praktisch für mich selber ist, ist das Sprachengebet, ne? Zungenreden, wo ich mich aufbauen kann. Und ich möchte euch Mut machen, gebraucht es. Ne? Ich bin wirklich zu Gott gekommen, habe mein Herz vor ihm ausgeschüttet. Ja. Römer 8, ne, heißt es, und er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Ne? Das kann man vielleicht dahin interpretieren. Und es hat mir geholfen. Ne? Mein Verstand hat zwar nichts verstanden, aber ich habe wieder Boden unter den Füßen bekommen. Wenn du Boden unter den Füßen bekommen willst, weil unser Fels Jesus ist, ne? Gebrauch diese Kraft. Lass dich befähigen von Gott. Wir können alles durch den, der uns stark macht. Wir sind auch oft versucht, vielleicht unsere Schwachheiten manchmal durch Theologisches auszugleichen, ne? Irgendwie eine Ausrede finden, warum es nicht passiert oder warum das so ist. Ich möchte euch zu schonungsloser Ehrlichkeit auffordern. Kapitulieren. Ich habe in meinem Leben nur dann die Durchbrüche erlebt, wenn ich kapituliert habe. Ich habe gesagt, ja Gott, ich bin hier am Ende. Ich verstehe nicht warum, aber ich komme hier nicht weiter. Ich habe nicht die Kraft dafür, ich habe nicht den Glauben dafür. Ich bin hier an einem Punkt, wo ich einfach nicht kann. Und ich gebe es dir hin. Das ist der Punkt, wenn du am Ende bist, ist Gott am Anfang. Und dann können wir auch sagen, nach Hebräer 10, 39, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Die ausharren, ne? Weil unser Vertrauen eine große Belohnung hat, haben wir, glaube ich, vorhin auch mal gesungen. Gott stellt sich zu dir, könnte ich vielleicht auch noch sagen. Der dritte Punkt, vielleicht so der Hauptpunkt, vielleicht auch so ein bisschen in die, wo es um die Warum-Frage geht. Ich habe ja geschrieben, Bedrängnis als Reife oder Wachstumsfaktor. Die Bedrängnis, die Trübsal oder die Situation, die Gott zulässt, die bewirken eine positive Veränderung. Wir suchen uns die Umstände nicht raus. Ne? Ich kann mich an viele Umstände erinnern, die hätte ich mir nie so rausgesucht, war Bedrängnis. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es hat uns zum Besten gedient, ne? Ich meine jetzt nicht Situationen, wo ich mich selber vielleicht reingebracht habe durch Schusseligkeit oder Ungehorsam. Ich meine, da wo wir wirklich durchs Leben gehen, dann passieren einfach Dinge. Ich möchte auch nicht, dass wir anfangen zu erklären, und warum hat es mich jetzt getroffen? Habe ich nicht genügend stille Zeit gemacht? War ich nicht stark genug im Glauben? Habe ich gesündigt? Ne? Oder man überträgt auf andere. Ihr kennt ja diese Geschichten auch. Als Jesus heilte, ne, und die Jünger fragen, hey, der Blinde da, hat er gesündigt oder seine Eltern? Ne? Wo ist der Grund? Ne? Wir suchen immer so diesen Grund. Und Jesus sagt weder noch, ne, einfach, dass Gott verherrlicht wird. Lass uns nicht anfangen, Gründe zu suchen. Wie gesagt, manchmal kommt mit der Berufung und der Befähigung kommt auch die Bedrängnis, die Gott zulässt. Warum? Weil er möchte wirklich deine Wurzeln, deinen inneren Menschen auferbauen. Er möchte dich stark machen. Ein Baum wird dadurch stark, die Wurzeln, auch durch den Druck, der entsteht. Das ist da, wo wirklich Reife geschieht, wo Wachstum geschieht. Und ich möchte es auch vergleichen, hier heißt es, wenn du die Verse lesen, ne? Dass der Innere wird von Tag zu Tag erneuert. Ne? Dass diese vorübergehende Leichtigkeit unserer Bedrängnis überreichend Maß eine ewige Fülle von Herrlichkeit in uns bewirkt. Da passiert was in uns. Und im Hebräischen hat das Wort heißt das Wort Herrlichkeit, Kabod. Das ist so wie so ein Schwergewicht, so eine Gewichtigkeit, wo drauf kommt. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon erlebt in der Nähe Gottes, wo einfach so der Geist Gottes so kommt und oh, manche fallen auch zu Boden, wo du merkst, wow. Und das ist etwas, diese Herrlichkeit oder diese, ja, dieser positive Druck, der prägt uns. Der prägt diesen inneren Menschen. Er prägt deinen Charakter. Das ist etwas, wo diese Bedrängnis dieses Gute bewirkt. Ne? Die Dinge, die nicht hineingehören, die werden weggeprägt. Ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Charakter ist wie so eine Münzprägung. Ne? Dieser, glaube ich, dieser Oberstempel. Nee, dieser Unterstempel, wo man dann auf diesen Rohling draufgehauen hat. Und dann hat sich diese Münze geformt, ne? Durch diesen Schlag, diesen Typto. Da kommt das Wort Typus her. Ne? Jesus ist der Urtypus, in den wir geprägt werden wollen. Und er prägt uns in sein Bild. Das geschieht durch Druck, durch Bedrängnis. Ja, das ist so ein interessantes Bild. Das heißt, Trübsal, Bedrängnis, wie wir es als lesen in der Schrift, wirkt hier als Reifefaktor oder als Wachstumsfaktor. Dinge werden ausgesondert aus unserem Leben. Und wirklich das, was Jesus hineingelegt hat, kommt heraus. Ne? Wie so bei der Münze, dann kommt wirklich dieses Prägebild heraus. Ne? Und das andere, hier der vierte Punkt, unser Blick ist nach vorne gerichtet. Ich lese mal aus der Neues Leben Bibel diesen Vers. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt nicht sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Das heißt, wir sind nicht auf die Umstände fixiert, auf das Schwere, auf das Negative. So bei Jesus heißt er auch, ne, Hebräer 12, dass er um der vor ihm liegenden Freude, ne, diese Schande erduldet. Er hat schon vorwärts geschaut. Jesus hat schon geschaut, was es sein wird, wie es sein wird. Das sind diese Herzensaugen oder Glaubensaugen. Wir schauen nach vorne. Wir schauen nicht, und zwar nach vorne, weil Jesus vorangeht. Wir schauen nach vorne, weil Jesus mit uns durchgeht und weil Jesus mit uns diese Situation durchgeht und vorangeht. Er lässt uns nicht hängen. Deswegen können wir nach vorne schauen. Es ist jetzt nicht irgendwelcher blinder Optimismus, sondern er hat seine Wurzeln wirklich in den Verheißungen Gottes und wo Gott wirklich die Hand ausstreckt und uns durchträgt. Das ist dieser Blick nach vorne. Wir schauen nicht auf die Umstände, weil, ich weiß noch, mein Fahrlehrer hat mir so in der ziemlich ersten Fahrstunde klar gemacht, da wo du hinschaust, da fährst du auch hin. Ne? Das heißt, man durfte sich nicht ablenken lassen beim Fahren. Man muss immer gucken, dass man wirklich auch in die Richtung fährt, schaut, wo man fährt und fährt, wo man schaut. Im Geistlichen ist es auch so, wenn du dich ablenken lässt und du schaust auf das Negative, dann werde ich das Negative prägen. Wenn du auch mit Leuten zusammen bist, die negativ reden, dann dich da nicht abgrenzt, dann wirst du auch negativ mitreden irgendwann. Das heißt, es wird dich beeinflussen. Aber dieses Wegschauen heißt, du schaust auf Jesus. Du schaust, du weißt, ne, er ist deine Stärke, er macht dich zum Überwinder, seine Kraft ist in dir mächtig, er gibt dir seinen Geist, er befähigt dich, ja, er deckt dir den Tisch im Angesicht dieser Schwierigkeiten, Psalm 23, ne, all diese Dinge. Das ist, warum wir nach vorne schauen dürfen und uns nicht runterziehen lassen. Der Feind versucht, wenn diese Bedrängnis natürlich auch auszunutzen, diese Situation, um dich kaputt zu machen, fertig zu machen. Aber das ist nicht Gottes Plan. Gott möchte, dass du gestärkt dahin durchgehst. Oder gestärkt daraus hervorgehst. Das ist ganz wichtig. Könnt ihr euch noch erinnern, als Jesus in der Wüste war, die Versuchung? Und ich denke, der Feind hat sich schon, der Teufel, was einfallen lassen. Und ich möchte euch nur an die zwei Zeilen erinnern. Am Anfang heißt es, er ging voll des Geistes, ne, in die Wüste. Und beim zweiten Mal, als er rauskommt, heißt es, er kam in der Kraft des Geistes zurück. Merkt ihr was? Diese Bedrängnis, Versuchung oder diese Herausforderung, die bewirken Kraft in dir. Die werden dich verändern, ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich möchte uns Mut machen hier, auch wenn wir nachher jetzt das Abendmahl nehmen. Ich möchte euch Mut machen. Manchmal ist es so, ich habe auch schon mal Verse gekriegt, wo es heißt, ne, und ob ich schon wandere im finsteren Tal und so denke, ja, toller Vers, ne, mir geht's gut, bis dann die Woche drauf kam. Vielleicht bist du noch nicht in so einer Bedrängnissituation. Dann kann man nur sagen, halte fest, ne? Bleib in dieser Intimität, ne? Punkt 1. Fokussiere dich auf deine Berufung. Lass dich auferbauen, lass deine Wurzeln schlagen. Leb diese Beziehung, ne? Das ist ganz wichtig, weil wenn dann der Punkt kommt, dann hast du bist du gesichert an diesem Halteseil. Ich mag dieses Bild, ich war mal im Kletterpark, das war so ein Männertreffen und wir mussten uns alles sichern, ne? Da war immer so ein grünes Seil, La Ligne de Vie, das war Frankreich, ne? Das Lebensseil, das war grün, du hast dich immer sichern müssen, damit du nicht abstürzt oder wenn du abstürzt, ne, dass du festhängst. Und für mich war das so ein Sinnbild auf Jesus, ne? Egal welche Situation ich gehe, schau darauf, dass du immer gesichert bist an Jesus, ne? Kann sein, dass der Weg vielleicht gerade einfach scheint, aber schau darauf, dass du gesichert bist an Jesus. Ne? Was heißt das? Das heißt, dieser Punkt 1, ne? Priesterdienst, Intimität, Beziehungspflege. Ja, pfleg deine Zeit mit Gott. Geh, pfleg diese Beziehung, ne? Diese Intimität und so weiter. Wir wollen jetzt Abendmahl halten. Und ich möchte auch, dass wir so in diesem Bewusstsein, ne, wir werden diese Herrlichkeit des alten Bundes war schon groß, aber wie viel mehr, ne, diese Herrlichkeit des neuen Bundes. Und wir feiern jetzt diesen neuen Bund, den Jesus mit uns eingegangen ist, mit dir eingegangen ist. Wir dürfen kommen und genau, wir dürfen kommen und wir haben alle Gründe, dass wir nicht aufgeben. Ja. Vorhin bei dem Eingangsbild weiß ich nicht, ob es der Frosch hier schaffen würde. Ne? So menschlich gesehen war so eine Patz-Situation. Aber in unserer Situation ist Gott stärker. Er wird dir den Sieg schenken. Ja, also konzentriere dich auf das, was du bist, ne? Auf deine Berufung, wer du bist, deine Identität. Du bist wer. Und da du wer bist, da du Gott wichtig bist, ist er bei dir mit all seiner Kraft. Es kommt auch Bedrängnis, ne? Das wird manchmal unterschlagen, so diese Zerbruchszeiten. Aber du hast alles, um durchzugehen durch diese Zeiten. Und sie werden dich stark machen. Er wird uns auch nie über unser Vermögen testen. Ne? Und wir schauen wirklich nach vorne, weil wir eine gute Zukunft haben. Wir haben einen Gott, der einen guten Plan hat. Jesus hat einen guten Plan für dein Leben. Ja, es wird gut werden. Es wird gut werden. Sehr gut. Ich möchte einfach noch so mit Gebet abschließen und dann lese ich noch so die Abendmahlsworte. Vater, ich danke dir, dass du uns diesen neuen Bund geschenkt hast. Vater, manchmal treffen uns Situationen, wo wir vielleicht am Anfang gleich die Warum-Frage stellen, wo wir abgeschossen werden oder wo einfach Bedrängnis da ist, wo wir denken, warum wieder ich? Warum muss das sein? Warum ist es manchmal so schwer? Vater, ich danke, dass du alles geschenkt hast, dass wir siegreich daraus hervorgehen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir wirklich zu überwindern werden durch dich. Danke, dass du uns liebst, dass wir dir wichtig sind, dass wir deine Kinder sind und du dich um deine Kinder kümmerst. Ich danke dir dafür. Denn wir wollen jetzt wirklich auch an diesen Bund gedenken, wo du sagst, dass du auch daran gedenkst. Du wirst nicht, du, Jesus, hast gesagt, du trinkst nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks, bis sich alles erfüllt hat. Wir wollen jetzt einfach daran denken, was du für uns getan hast, Jesus. Du hast uns diese Sohnstellung, diese Tochterstellung hineingebracht. Dafür danke ich dir. Halleluja. Ich lese aus 1. Korinther 11, 23. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot. Nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das tut zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er auch dem Abendmahl den Kelch, nach dem Abendmahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib des Herrn schuldig. Deshalb sollt ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und den Kelch trinkt. Soweit mal hier. Wir wollen einfach wieder so reinweise oder schließt einfach auf.